NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Tja, noch sind es nur Verdachtsfälle, aber die schlagen hohe Wellen. Denn sie passen ins Bild, das man sich in den letzten Jahren von der FIFA machen musste. Nach der spektakulären Verhaftung von etlichen Funktionären steht FIFA-Präsident Josef Blatter das Wasser jetzt bis zum Hals. Aber der FIFA-Kongress heute Nachmittag hat er pünktlich begonnen und auch zur Wiederwahl will sich Blatter morgen stellen. Mehr dazu gleich und auch ein Kommentar. Weitere Themen bis 19 Uhr. Flugsicherheitschecks. Die EU verklagt Deutschland wegen lascher Kontrollen. Kita-Streiks. 30.000 Erzieher protestieren auf der Straße. Und wir schauen auf das Freihandelsabkommen. Das EU-Parlament läutet das Ende der umstrittenen Schiedsgerichte ein. Schließlich Anstoß zur Bundesliga-Relegation. Der HSV empfängt Karlsruhe. Zunächst aber zur FIFA-Krise. Bestechung bei den WM-Vergaben an Russland und Katar, Schmiergeldzahlungen für Übertragungsrechte, Erpressung, Betrug, Geldwäsche. Das sind die Vorwürfe, unter denen gestern mehrere Funktionäre festgenommen und Akten sichergestellt worden sind. Und die überschatten natürlich den FIFA-Kongress in Zürich. Ein Kongress, der anders laufen könnte, als FIFA-Präsident Josef Blatter sich das gedacht hatte. Denn der ohnehin umstrittene Blatter steht unter Druck wie nie zuvor. Und morgen wollte er sich eigentlich in seine fünfte Amtszeit wählen lassen. Aus Zürich, Tim Brockmeier.
Es kommt zum Showdown morgen in Zürich. Blatter oder Bin Ali? Die FIFA-Präsidentenwahl wird durchgeführt und die UEFA wird diese nicht, wie zwischenzeitlich diskutiert, boykottieren, sagt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach stellvertretend nach einer Dringlichkeitssitzung der europäischen Fußballverbände in einem Hotel in Zürich.
Heute war die Versammlung aller europäischen Verbände der Meinung, dass man in den Kongress gehen soll.
Alle vorherigen Versuche der UEFA, Amtsinhaber Sepp Blatter zu einem Rücktritt angesichts der jüngsten Skandale zu drängen, scheiterten. Letztmals heute Morgen hat UEFA-Präsident Michel Platini seinen einstigen Ziehvater Blatter offen zu einem Ende seiner Herrschaft geraten.
Michel Platini hat heute Morgen noch einmal ein persönliches Treffen bei Sepp Blatter im Büro gehabt und hat ihm, so hat er eben berichtet, auch noch mal empfohlen, zurückzutreten. Das hat aber Sepp Blatter abgelehnt.
Und so erhöht die europäische Opposition nun den Druck. Nach der Dringlichkeitssitzung heute trat Platini dann selbst vor die Presse und ließ keine Zweifel mehr offen. Genug ist genug, Sepp. Es ist Zeit für einen Wechsel. Es ist Zeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen, so Platinis Worte. Die UEFA geht mehrheitlich auf breiten und starken Konfrontationskurs und will für den Fall einer Wiederwahl Blatters sogar über einen Rückzug aus allen FIFA-Wettbewerben nachdenken. Die europäische Position ist unmissverständlich. Blatter soll weg. Sein Gegenkandidat, der jordanische Prinz Ali bin al-Hussein, soll her.
Prinz Ali geht durchaus optimistisch in diese Wahl, weil er sagt, nicht nur die europäischen Länder, die mich unterstützen, ich habe auch Zusicherungen von Ländern aus anderen Kontinenten. Das werden wir morgen Nachmittag etwa 17, 18 Uhr wissen, ob diese Prognose eintritt.
Denn alleine eine europäische Opposition reicht nicht aus für einen Wechsel in der FIFA. 53 Stimmen bringt die UEFA maximal zusammen. 209 Verbände aber insgesamt sind stimmberechtigt. Eine einfache Mehrheit reicht Blatter. Asien und Afrika haben ihm bereits ihre Unterstützung zugesichert. Ozeanien scheint auch pro Blatter zu sein. Allein die Verbände des amerikanischen Kontinents zögern noch. Aber ein Zögern reicht nicht, sagt Wolfgang Niersbach.
Letztlich, weiß ich auch, geht jeder alleine in die Kabine und macht da sein Kreuzchen.
Für oder gegen Sepp Blatter. Es kommt zum Showdown morgen Nachmittag in Zürich. Und trotz aller Skandale scheint Sepp Blatter die mehrheitliche Unterstützung der Fußballfamilie immer noch sicher.
Die UEFA, also der Europäische Fußballverband, erhöht den Druck auf FIFA-Chef Josef Blatter. Und nicht nur die europäischen Funktionäre tun das, auch Sponsoren setzen Blatter zu. Wichtige Geldgeber wie Coca-Cola und McDonald's haben ihren Ärger hinterlegt. Und Kreditkartenriese Visa droht sogar mit Ausstieg. Aber reicht das, um Blatter zu stürzen? Ein Kommentar von Holger Dahl.
Josef S. Blatter spricht bei seiner FIFA gerne von der Fußballfamilie. Keine Frage, welche Rolle Blatter selbst spielt. Er ist der Patriarch. Mir kommt beim Namen Sepp Blatter eher der klassische Pate aus einem Mafia-Film in den Kopf. Passt ja auch zur Familie. Aber bleiben wir mal bei Blatters Familienbild. Jetzt ist die Familie gefordert, das Oberhaupt davon zu überzeugen, sich in den Schaukelstuhl zurückzuziehen. Blatter ist mittlerweile 79, ein gutes Alter, um in die Zuschauerposition zu wechseln. Mein Eindruck ist allerdings, dass die FIFA-Family weiter mehrheitlich zum Boss steht. Die aus Blatters Sicht schwarzen Schafe des europäischen Zweigs der Familie organisieren zwar den Widerstand, aber es wird ihm mit einigen teuren Bonbons gelingen, seine Lieblinge weiter bei Laune zu halten. Aber wer könnte den Patriarchen sonst stürzen? Ist doch klar, die Geldgeber. Nach Namen brauchen wir da nicht lange zu suchen. Einmal FIFA.com im Internet eingeben und schon strahlen sie uns entgegen. Okay, Gazprom als Putins Energiekonzern wird nicht zwingend das Schwungrad der Gegenbewegung werden, bleiben aber noch andere. Können sich börsennotierte Unternehmen wie die Kreditkartengesellschaft Visa oder Coca-Cola wirklich leisten, ein offensichtlich korruptes System zu unterstützen? Ich sage nein. Nun bin ich kein Jurist, aber wenn Teile der Führungsetage einer Organisation, die ich finanziell unterstütze, verhaftet werden und Geständnisse im Raum stehen, wenn ich durch Sponsoring einen Image-Schaden hinnehme, warum kündige ich dann nicht einfach meinen Vertrag? Die FIFA muss da getroffen werden, wo es für sie am schmerzhaftesten ist, auf dem Konto. Da Anstand und Moral keine entscheidende Rolle beim Weltverband spielen, dürfte der Rückzug von Sponsoren der härteste Schlag gegen Josef Blatter sein. Es ist einfach an der Zeit für eine Neuordnung der Familie.
Die Sponsoren, die Geldgeber also, haben es in der Hand, den angeschlagenen Blatter in die Knie zu zwingen. Soweit der Kommentar von Holger Dahl. Das Stichwort Gazprom ist eben schon gefallen und der russische Staatskonzern wird in der Tat den Teufel tun, ausgerechnet den Mann zu attackieren, der bislang sicherstellt, dass Russland die WM 2018 behält. Denn die Auswahl vor 5 Jahren, die ist anrüchig, nicht erst seit den Ereignissen von gestern. Der Verdacht, hier seien Schmiergelder geflossen, besteht seit langem und mindestens genauso lange weist der Kreml diesen Vorwurf zurück. Klar, dass Staatschef Putin sich heute höchst selbst zu Wort gemeldet hat. Aus Moskau, Bernd Großheim.
FIFA-Funktionäre unter Korruptionsverdacht. Die Reaktionen in Moskau waren zunächst verhalten. Sportminister Mutko erklärte, die Polizeiaktion in der Schweiz habe nichts mit der Vergabe der Fußball-WM 2018 nach Russland zu tun. Die Festgenommenen seien damit nicht befasst gewesen. Kreml-Sprecher Peskow wollte sich nicht äußern. Das sei keine Angelegenheit von Präsident Putin. Doch der äußerte sich heute trotzdem. Sport, sagte er, sollte einen Dialog ermöglichen, um politische Probleme zu lösen. Die Festnahmen auf Antrag der US-Behörden kämen ihm sehr seltsam vor, so Putin. Die Festnahmen erfolgten auf Antrag der amerikanischen Seite wegen Korruptionsvorwürfen. Gegen wen? Gegen internationale Beamte. Man kann vermuten, dass sich jemand von ihnen in der Tat falsch verhalten hat. Ich weiß es nicht. Aber es steht definitiv fest, dass die USA damit nichts zu tun haben. Die Beamten sind keine US-Bürger. Wenn es tatsächlich einen Fall gibt, so ist er nicht in den USA passiert. Das ist überhaupt nicht ihre Kompetenz. Es ist ein weiterer Versuch, ihre Rechtsprechung auf andere Staaten auszuweiten. Offene Kritik an FIFA-Chef Blatter, der sich morgen wiederwählen lassen will, übte Putin nicht. Der Schweizer hatte Boykottaufrufe gegen Russland wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim früh zurückgewiesen. Die WM 2018 werde helfen, Brücken zu bauen. Mit dem Verhältnis zur FIFA sei es in Russland ein bisschen wie mit der Politik, sagen einheimische Kenner. Man wisse, dass irgendetwas Korruptes passiert, schweige aber lieber. Klar ist, Sepp Blatter gewinnt unter den Fußballfans auch hier nicht den Ehrenpreis für den größten Sympathieträger im Fußball. Aber Kritik an Blatter aus Russland, Fehlanzeige.
Der Kreml reagiert aggressiv auf die FIFA-Ermittlungen, soweit Bernd Großheim. Und damit nach Deutschland. Kindergartenstreik und kein Ende. Denn im Konflikt um eine höhere Eingruppierung der Erzieher, sprich mehr Geld, in diesem Konflikt geht auch nach 3 Wochen Ausstand nichts voran. Die Gewerkschaften Verdi und GEW erhöhen deshalb den Druck und so gab es heute gleich 2 Großdemonstrationen. In Hamburg gingen rund 15.000 Erzieher auf die Straße und in Frankfurt, da waren es noch einige mehr. Dort am Main tagen nämlich heute die kommunalen Arbeitgeber. Sarina Hase berichtet.
Vor den Fachwerkhäusern auf dem Frankfurter Römerberg stehen dicht aneinander gedrängt rund 16.000 Demonstranten. Viele von ihnen tragen rot-weiße Westen und selbstgebastelte Plakate mit ihren Forderungen. Wie auch Christa Heise. Sie leitet eine Kita bei Neustadt an der Weinstraße.
Sie arbeiten die Kleinen mit immer mehr. Wir werden zu Wickelpädagogen. Lärm, Stress ist gestiegen. Man kann es einfach nicht mehr leisten ohne Praktikanten, wenn man komplett verloren, wenn mal jemand ausfällt durch Krankheit, durch Fortbildung oder sonst wie. Und dann wird es echt eng. Und dann kann man keine Bildung mehr leisten, sondern nur noch Betreuung. Und das frustet einfach.
Doch nicht nur Erzieher und Sozialarbeiter aus Hessen und Umgebung sind auf dem Frankfurter Römer. Auch zwei Erzieher eines Kinderhorts aus Nürnberg haben sich am Dienstag auf den Weg nach Frankfurt gemacht. Und zwar mit dem Fahrrad.
Hintergrund des Ganzen war, wir wollten ein bisschen die Stimmung einfangen und die Leute informieren über unseren Streik und auch ein bisschen für unsere Situation sensibilisieren. Und wir haben durchweg auf dem kompletten Weg immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, hey, das ist toll, was ihr macht, das ist richtig, was ihr macht und es muss sich was verändern und ihre Unterstützung zugesichert haben.
Neben den Streikenden ist auch Verdi-Chef Frank Psierska auf dem Frankfurter Römer. Seine Forderungen, wie die Verhandlungen weitergehen sollen, sind klar.
Wichtig ist, dass jetzt die Arbeitgeberseite Bewegung zeigt. Wir sind dazu bereit. Ich glaube, dass die Beschäftigten das auch für das Richtigste halten, jetzt zu gucken, was geht miteinander und die Eltern sowieso. Ich hoffe, dass da Bewegung reinkommt. Wir sind dazu bereit, uns auch unsererseits zu bewegen. Gehen wir aufeinander zu und gucken, was miteinander geht.
Wie lange die Streiks noch dauern werden, ließ Psierska allerdings offen. Die Streikkasse würde noch einiges hergeben. Doch nicht nur Erzieher und Erzieherinnen hat es auf den Frankfurter Römer gezogen. Am Rand der Kundgebung stehen auch einige Eltern, oft mit ihren Kleinen an der Hand, wie auch Annika Rollmann aus Frankfurt.
Ich stehe da voll hinter den Erziehern auf der einen Seite, bin aber der Meinung, dass es so langsam auch wirklich reicht, dass die einfach sich jetzt mal einigen müssen. Wir zählen unseren Kindern immer, sie sollen sich möglichst schnell vertragen. Ich glaube, das wäre mal eine Lehre für die Politiker.
Dazu passend tragen ihre zwei Kinder selbstbeschriftete T-Shirts, auf denen steht, tragt den Streik nicht auf unserem Rücken aus. Ähnlich sieht es auch diese Mutter aus Frankfurt. Sie ist Elternvertreterin und hat ihre Kinder in städtischen Kitas. Und sie hat Glück. Eine davon dient als Notfallkita. Zwar kann Annette Noack den Streik nachvollziehen, doch so langsam liegen die Nerven der Eltern blank.
Eltern stehen heulend bei der Leitung und die schreien die Leitung an. Also es kriegen eigentlich die Leute, die noch im Dienst stehen, den ganzen Unmut der Eltern auch noch obendrein ab.
Wann Arbeitgeber und Gewerkschaften wieder miteinander verhandeln, ist völlig unklar.
Zehntausende Erzieherinnen und Eltern demonstrieren für eine bessere Bezahlung. Aus Frankfurt war das Serena Hase. Tja, Stichwort Frankfurt, die Stadt für den größten deutschen Flughafen steht sie. Und das aber, das kennen Sie von jedem Airport. Wollen Sie nämlich ein Flugzeug besteigen, müssen Sie erstmal durch den Sicherheitscheck. Handgepäck aufs Band zur Durchleuchtung, Hosentascheninhalt ebenso. Und dann ab durch die Schleuse, hinter der sie im Zweifel noch abgetastet werden. Ein Messer oder gar eine Pistole ins Flugzeug bringen ist also nicht möglich. Sollte man meinen. In Frankfurt und Düsseldorf allerdings ist das gewitzten Prüfern im Dezember gelungen. Und spätestens seitdem sind in der EU die eklatanten Mängel an deutschen Flughäfen also bekannt. Geschehen allerdings ist offenbar nichts. Und deshalb will die EU-Kommission Deutschland verklagen. Aus Brüssel Karin Bentsch.
Es war ein Schock. Vor knapp einem halben Jahr hatte die EU-Kommission verdeckte Prüfer zum Frankfurter Flughafen geschickt. Sie sollten herausfinden, wie gut die Sicherheitskontrollen funktionieren. Das Ergebnis? Bei jedem zweiten Versuch gelang es den Prüfern, gefährliche Kleingegenstände am Sicherheitspersonal vorbeizuschleusen. Der Frankfurter Flughafen besserte daraufhin nach.
Inspections that the Commission has conducted.
Prüfungen der EU-Kommission in Deutschland haben enthüllt, dass einige Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen nicht ausreichend überwacht wurden von den dortigen Behörden.
By the national authorities.
Sagt der Kommissionssprecher für den Bereich Transport. Es soll also nicht um die Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen gehen, sondern um die Behörden, die diese Sicherheitskontrollen nicht ausreichend überprüfen, betont der Kommissionssprecher.
We are not talking about actual controls at the airport, but the monitoring of the controls.
Das heißt, die Kontrolle der Kontrolle funktioniert nicht. Und dennoch, dass Sicherheitschecks an einigen deutschen Flughäfen mangelhaft sind, hat die Kommission ja selbst herausgefunden, durch ihre eigenen Prüfer. Die hatten kritisiert, dass Mitarbeiter schlecht ausgebildet seien. Sie hätten zum Beispiel die Röntgenbilder bei den Handgepäckkontrollen nicht richtig deuten können. Die EU-Kommission hat Deutschland bereits mehrfach aufgefordert, EU-Recht einzuhalten, so der Kommissionssprecher.
The Commission had already requested Germany to ensure the compliance with European Union law.
Doch bislang habe Deutschland nicht die notwendigen Schritte unternommen. Und deshalb könne nicht sichergestellt werden, dass mögliche Sicherheitslücken an allen deutschen Flughäfen schnell entdeckt und behoben werden können.
That potential security shortcomings are swiftly detected and corrected at all German airports.
Deutschland verstößt damit gegen die EU-Richtlinie zur Sicherheit an Flughäfen. Und weil das so ist, verklagt die EU-Kommission Deutschland nun vor dem Europäischen Gerichtshof.
That's why the European Commission has referred Germany to the European Court of Justice.
Doch um welche deutschen Flughäfen geht es da eigentlich konkret? Nicht um alle, sondern nur um einige, sagte der Kommissionssprecher.
Not all German airports, about some German airports.
Namen wollte er keine nennen, aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Neben dem Frankfurter Flughafen soll auch der Airport in Düsseldorf überprüft worden sein.
Ich kann die Bundesländer, die für diese Kontrollen zuständig sind, die Flughäfen, aber auch die Bundespolizei nur auffordern, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland die Sicherheitsstandards der Europäischen Union einhalten.
Meint der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Die Klage der EU-Kommission sei ein wichtiger Schuss vor den Bug.
Die EU verklagt Deutschland wegen zu lascher Flughafenkontrollen. Informationen war das von Karin Bentsch. Und wir bleiben auf der europäischen Ebene. Der Investorenschutz ist einer der größten Knackpunkte im geplanten Freihandelsabkommen mit den USA. Denn mit den angedachten privaten Schiedsgerichten sehen viele die demokratisch bestimmte Justiz ausgehebelt. Zugunsten der Unternehmen, die dann hinter verschlossenen Türen leichtes Spiel hätten, für plötzlich auftauchende Gewinnhemmnisse entschädigt zu werden. In Deutschland verlangen Linke, Grüne und Teile der SPD deshalb mehr Transparenz auf dem Rechtsweg. Und auch im EU-Parlament lehnt eine Mehrheit undurchsichtige Schiedsgerichte ab. Dort hat sich heute der zuständige Ausschuss mit der Sache befasst. Mehr dazu von Kai Küstner.
Wer erwartet hatte, das EU-Parlament würde den Verhandlern des europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens ein deutliches rotes Stoppschild vor die Nase setzen, dürfte nun enttäuscht sein. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden, so lautet die klare Botschaft des Parlaments. Wir müssen als Verhandlungsmasse so viel wie möglich auf dem Tisch belassen. Wir dürfen keine roten Linien ziehen, mahnte die Abgeordnete der britischen Konservativen McClarkin. Kein rotes Stoppschild, nicht zu viele rote Linien. Das entsprach in der Tat der Haltung vieler EU-Parlamentarier. Doch in einem besonders umstrittenen Punkt findet zumindest der Vorsitzende des Handelsausschusses, der Sozialdemokrat Bernd Lange, habe die Volksvertretung eindeutig Stellung bezogen.
Die alten privaten Schiedsstellen sind hiermit nicht mehr Gegenstand der Diskussion.
Die Schiedsgerichte, das sind jene Schlichtungsgremien, vor denen Unternehmen gegen Staaten klagen können, wenn sie ihre Investitionen in Gefahr sehen. ISDS, so werden diese Schiedsstellen auch genannt. Das hört sich in den Ohren vieler wie Krieg der Sterne an und hatte in den letzten Monaten unter Befürwortern und Gegnern des Freihandelsabkommens für heftige Wortgefechte gesorgt. Die EU-Kommission, die die Verhandlungen führt, hatte jüngst einen Kompromiss vorgeschlagen. Demzufolge Streitfragen von in Zukunft zu schaffenden Handelsgerichtshöfen geklärt werden sollen. Darauf baut nun auch die Parlamentserklärung auf.
Und das, glaube ich, ein gutes Signal. Das alte ISDS ist tot und wir wollen auch aufbauen auf eine vernünftige Regelung und private Schiedsstellen nicht mehr zulassen.
Kritiker bezweifeln jedoch, dass die Schiedsgerichte damit wirklich tot und begraben sind. Der linke Abgeordnete Helmut Scholz findet, der Parlamentsbeschluss sei
a big failure.
Dass das Parlament einen großen Fehler mache, befürchtet auch die Grünen-Abgeordnete Ska Keller. Die von der EU-Kommission angekündigten Reformen an den Schiedsgerichten seien nur Kosmetik und würden diese nicht zum Verschwinden bringen.
Aber an dem Grundproblem, dass wir eine Gerichtsbarkeit extra und alleine nur für Unternehmen schaffen, daran will sie nichts ändern.
Im Juni wird das Parlament endgültig über seine Haltung zum Freihandelsabkommen abstimmen, was nicht ganz unerheblich ist. Muss die Volksvertretung doch am Ende das transatlantische Abkommen absegnen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin war die heutige Stellungnahme des zuständigen Ausschusses. Diskutiert und gestritten werden wird über das Abkommen weiter, über den Juni hinaus und nicht nur im EU-Parlament.
Das EU-Parlament läutet das Ende der angedachten Schiedsgerichte ein. Soweit der Bericht von Kai Küstner. In Dresden versammeln sich heute und morgen die Finanzminister der G7-Staaten. Sie wollen nach Wegen zu dauerhaftem Wachstum suchen. Zum Auftakt sind sie dabei am Vormittag mit führenden Wirtschaftswissenschaftlern zusammengetroffen. Am Nachmittag dann haben die Arbeitssitzungen begonnen. Und dabei geht es dann auch um die Regulierung der Finanzmärkte und die Bekämpfung der Steuerflucht und natürlich um die Griechenland-Schulden. Aus Dresden, Ralf Siener. Genügend Zeit für Interviews haben sie, die Finanzminister und Finanzgrößen, bei ihrem G7-Treffen hier auf der Dresdner Barockinsel. Und sie alle beschäftigt ein Land, dessen berühmter Finanzminister namens Yannis Varoufakis gar nicht in der sächsischen Landeshauptstadt anwesend ist. Ein Land, dessen Zahlungsprobleme nicht auf der offiziellen G7-Tagesordnung stehen. Die erste G7-Teilnehmerin, die sich hier in Dresden zum Thema Griechenland äußert, ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds.
Guten Morgen, Madame Lagarde.
Guten Morgen.
Vor der Kamera des ARD-Morgenmagazins holt Christine Lagarde erst einmal tief Luft, als sie zu dem Stand der Reformverhandlungen mit Athen gefragt wird.
What is needed for a
Führungsstärke und der politische Wille, Reformen umzusetzen, seien jetzt von Athen verlangt, um den Weg nach vorne zu finden, betont die IWF-Chefin in Dresden. Keiner der G7-Teilnehmer kann die Behauptung der griechischen Regierung nachvollziehen, man sei einer Einigung mit den Geldgebern nahe. Im Gegenteil, es gebe noch sehr viel Arbeit, die getan werden müsse, betont Christine Lagarde. Für einen guten Tango brauche man immer zwei, so die IWF-Chefin in Dresden. Ungeduldig äußert sich auch Frankreichs Finanzminister Sapin. Diskutiert worden sei lange genug, jetzt müsse man endlich etwas zu Papier bringen. Ein Reformvertrag mit Griechenland müsse her. Auch US-Finanzminister Jack Lew drängt seine europäischen Amtskollegen und die Tsipras-Regierung, denn niemand kenne die möglichen weltweiten Kollateralschäden einer griechischen Insolvenz und eines Herausfallens des wichtigen europäischen NATO-Partners aus dem Euro, lautet die Standardwarnung von Obamas Finanzminister, der in Dresden auf seinen Amtsvorgänger Larry Summers traf. Denn G7-Gastgeber Wolfgang Schäuble hatte 6 Wirtschaftswissenschaftler aus aller Welt zu einem Gedankenaustausch ins Dresdner Residenzschloss eingeladen.
Da haben wir auch wirklich eine spannende, sehr intensive Diskussion geführt.
Und zwar über die Frage, wie in den Zeiten der staatlichen Rekordverschuldung die Politik mit ihren begrenzten Mitteln überhaupt noch Wachstumsimpulse setzen kann. 4 Stunden lang dauerte die akademische Diskussion zwischen den Finanzpolitikern und den Finanzwissenschaftlern. Und keiner seiner G7-Amtskollegen habe diese Veranstaltung geschwänzt, zeigte sich ihr Initiator Wolfgang Schäuble stolz. Die G7-Finanzminister suchen nach neuen Rezepten für dauerhaftes Wachstum, Ralf Sina berichtete. Um den Bürgerkrieg in der Ukraine ist es ruhig geworden in den deutschen Medien, was aber nicht heißt, dass der Konflikt abflauen würde. Eher ist wohl das Gegenteil zu befürchten. Vergangene Woche sprach der ukrainische Präsident Poroschenko schon von einem, Zitat, richtigen Krieg, in dem sein Land mit der Ukraine stehe. Jetzt gibt es Berichte, nach denen Moskau Panzer, Haubitzen und anderes Kriegsgerät an der Grenze auffahre. Grund genug also für Kiew, zumindest verbal in die Offensive zu gehen. Aus Moskau Hermann Krause.
Auf einem Forum zur Sicherheitspolitik in Kiew richtete der ukrainische Präsident schwere Vorwürfe an Russland. So lebe die Ukraine unter den Bedingungen der Krim-Annexion und der Militäraggression Russlands im Osten des Landes. Pjotr Poroschenko: Mehr als ein Jahr sind wir nun den Versuchen ausgesetzt, unseren Staat zu zerstören. Dabei frage ich mich, wieso braucht der Aggressor eigentlich die Krim? Er besitzt doch ein Sechstel des Landes der Erde und entschuldigen Sie, selbst damit kommt er nicht zurecht. Dies alles vor dem Hintergrund zunehmender Kampfhandlungen zwischen den Separatisten und der ukrainischen Armee. Zudem wurde bekannt, dass Russland an der Grenze zur Ukraine seit Tagen verstärkt wieder Militär zusammenzieht. Und zwar Panzer, schwere Artillerie und anscheinend auch Truppen. Reporter berichten, dass an den Militärfahrzeugen die russischen Nummernschilder abmontiert wurden. Auch an den Panzern fehlen die Kennzeichen. Auf die Frage eines Journalisten, ob eine Invasion in die Ukraine bevorstehe, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten: Diese Frage wäre unangemessen und fehl am Platze. In seiner Rede in Kiew warnte der ukrainische Präsident Poroschenko vor einer weiteren Zuspitzung der Situation. Wir können sicher sein, dass der Aggressor die ganze Ukraine braucht, und zwar eine schwache, destabilisierte Ukraine mit einem diskreditierten Volk. In dem Ort Gorlovka in der Ostukraine indes wurde heute eine Familie beigesetzt, deren Haus von einer Rakete getroffen worden war. Nach Darstellung der Separatisten sei die ukrainische Armee eindeutig für den Beschuss verantwortlich. Gorlovka liegt im Gebiet der selbsternannten Republik Donetsk. Es mache ja wohl wenig Sinn, wenn die Separatisten auf ihre eigene Bevölkerung schießen würden, hieß es dazu im russischen Fernsehen.
Haben Anwälte, Vermögensverwalter und vermeintliche Freunde der demenzkranken L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt Millionen aus der Tasche gezogen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Monaten die französische Justiz. 10 Beschuldigte sitzen auf der Anklagebank. Heute Nachmittag hat das Gericht in Bordeaux die Urteile gefällt. Mehr dazu von Anne-Christine Heckmann.
Die Frau, um die sich alles dreht, bekommt das Urteil nicht mehr mit. Die 92-jährige Liliane Bettencourt ist von der Alzheimer-Krankheit schwer gezeichnet, erzählt der Journalist Arnaud Bizot, der die Bettencourt-Saga seit Jahren verfolgt. Sie lebt in ihrer eigenen Welt. Sie erkennt keinen mehr. Sie hat die Menschen, aber auch die ganze Affäre vergessen. Um die Vergesslichkeit der milliardenschweren L'Oréal-Erbin ging es vor Gericht und um die Frage, ob die 10 Angeklagten sie deshalb ausgenutzt und sich an ihrem Vermögen finanziell bereichert haben. Im Mittelpunkt der Affäre der frühere Bettencourt-Vertraute, Fotograf und Lebemann François-Marie Barnier. Er bekam die höchste Strafe, 3 Jahre Haft, davon 6 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 350.000 Euro. Außerdem muss er der Familie Bettencourt rund 150 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Die Richter bezeichneten Barnier als Guru und Manipulator. Unverständnis bei seinem Anwalt Laurent Merlet. Diese Gerichtsentscheidung ist vor allem ein Urteil gegen Liliane Bettencourt, gegen ihre Lebensart, gegen ihre Art der Freundschaft. Das ist schockierend. Bettencourts Günstling hatte während des Prozesses immer wieder betont, die Multimilliardärin habe ihm die Kunst- und Geldgeschenke im Wert von rund 400 Millionen Euro aus reiner Freundschaft gemacht. Die Beziehung zwischen Bettencourt und Barnier sei sehr ambivalent gewesen, erklärt Arnaud Bizot. Der Journalist hatte mit der L'Oréal-Erbin 2011 lange über François-Marie Barnier gesprochen. Bettencourt ist großzügig und Barnier hat von ihr profitiert. Aber nicht nur, sie auch von ihm. Sie hat sich gut mit ihm verstanden und sich prächtig mit ihm amüsiert. Er war eine kostspielige Ablenkung für Bettencourt. Sie sagte sogar einmal, eine unerschwingliche Ablenkung. Auch der Ex-Vermögensverwalter von Liliane Bettencourt wurde schuldig gesprochen, zwischen 2006 und 2011 die Demenz der alten Dame ausgenutzt zu haben. Er bekam eine Bewährungsstrafe von 30 Monaten und muss eine Geldstrafe von 250.000 Euro zahlen. Freigesprochen wurde dagegen der frühere Wahlkampfmanager von Ex-Präsident Sarkozy, Eric Woerth. Das Gericht konnte nicht beweisen, dass er von Bettencourt Schwarzgeld für Sarkozys Wahlkampf 2007 angenommen hat. Der Staatsgerichtshof hatte bereits die Einstellung des Verfahrens gegen meinen Mandanten beschlossen, sagte Woerths Anwalt Jean-Yves Le Borgne. Und es tut gut, dass die Justiz manchmal Dinge richtig einschätzt. Eric Woerth wird jetzt seine Karriere weiter fortsetzen im Interesse des Landes. Die beiden Hauptfiguren in der weit verzweigten Bettencourt-Affäre, der Ex-Vertraute Barnier und der Ex-Vermögensverwalter de Maistre, haben bereits angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Damit geht die Saga um die reichste Frau Europas weiter. Aber Liliane Bettencourt kann das alles nicht mehr mitverfolgen.
Haft und hohe Geldstrafen im Bettencourt-Prozess, soweit Anne-Christine Heckmann. Und damit zum Sport. Noch 1,5 Stunden, dann beginnt wieder das große Zittern in Hamburg. Wie schon vor einem Jahr muss Fußball-Bundesligist Hamburg SV in die Relegation, um den ersten Abstieg seiner Geschichte zu verhindern. Gegner ist der Karlsruher SC, der dritte der zweiten Liga. Heute Abend zunächst das Hinspiel in Hamburg und von dort Barbara Kedelhut.
Mit dem Relegationsgefühl ist das so eine Sache. Eine ziemlich komplizierte Sache. Während viele Fans vor der ersten Partie gegen den KSC ganz sicher sind.
Ich denke, wir bleiben dran. Wir schaffen das.
Ich denke mal, sie schaffen das.
Bleibt HSV-Sportchef Peter Knebel naturgemäß auf dem Boden der Fakten. Selbst vor diesem nächsten HSV-Endspiel, das diesmal im Relegationspulli daherkommt.
Es ist so, dass wir in dem Heimspiel eine gute Basis legen wollen. Das erleichtert dann natürlich auch die psychische Voraussetzungen, die man dann hat für ein Rückspiel.
Also nicht nur auf dem Platz, auch im Kopf ist wichtig. Das muss selbst Faktenfan Knebel zugeben.
Sicherlich ist es nicht nur eine Frage der fußballerischen Qualität.
Nein, es sind 2 Psychospiele um den Klassenerhalt, wie vor einem Jahr. Damals gegen Fürth blieb der HSV nur dank eines Auswärtstores in der Liga. Geht's nach den Fans, wird diesmal alles anders. 10 Punkte aus 6 Partien im Schlussspurt geben Hoffnung.
Letztes Jahr hatten wir
fünf Niederlagen.
Dass sie vielleicht aus letztem Jahr gelernt haben, dass sie vielleicht mal das Hinspiel ein bisschen besser spielen, dass man im Rückspiel nicht mehr so viel zittern muss.
Der Relegationshorror sitzt tief. Wie gut, dass es da Bruno Labbadia gibt, den Fast-Retter, der auch seine erste Relegation auf der Trainerbank klar und konzentriert angeht, auch wenn er auf diese Erfahrung gern verzichtet hätte.
Jetzt ist die Relegation, das ist auch wieder was Neues, aber wir nehmen es an. Ja, anfühlen gibt es Schöneres, keine Frage.
Augen auf und durch. Der Trainer hat auch für seine Endspiele 7 und 8 einen Plan, weiß genau, was gegen die starken Karlsruher wirklich wichtig ist.
Wir haben keinen Grund, irgendeine Überheblichkeit an den Tag zu legen. Es zählt nur das, dass wir in ein Spiel reingehen, wo es 50-50 ist. Dementsprechend wissen wir, was wir zu tun haben. Wir müssen extrem viel abrufen als Mannschaft, dass wir sehr, sehr geschlossen auftreten. Das ist die oberste Priorität.
Cool und geschlossen bleiben, heißt es auch hier im Echo des Tages. Es endet. Schönen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.